Es geht um die Pankreatitis aus internistischer Sicht, ein Thema, das jetzt nicht so oft vorkommt in der Klinik, weil die Epidemiologie sagt 3 bis 13 Patienten pro 100.000 erkrankten Patienten haben eine Pankreatitis. In Österreich ist es ungefähr 6 bis 7. Kommt nicht oft vor, aber ich finde es wichtig zu wissen, die Definitionen, die Einteilung einer akuten Pankreatitis und dass man aufmerksam ist, dass man nicht übersieht, dass sich eine akut schwere Pankreatitis aus einer milden Pankreatitis entwickelt. Und genau das möchte ich heute zeigen und Ihnen erklären, die Einteilungen und eine kleine Revolution, obwohl ich dieses Wort nicht in den Mund jetzt nehmen will, in diesen Tagen. Aber es gibt eine Revolution in der Therapie der akuten Pankreatitis und zu dem möchte ich aber nachher noch einmal kommen. Wenn ein Kind aufgenommen wird mit einer akuten Pankreatitis, kann ich den Kollegen beruhigen und sagen, es ist fix nicht der Alkohol schuld daran. Ich weiß, man will nicht dir sehen, wo sehr viel oben steht. Man sagt immer Death by PowerPoint. Das soll Ihnen nur zeigen, woran man denken kann. Nicht unbedingt soll, aber das sind die Ursachen für eine akute Pankreatitis. Also wenn ich jetzt ein Dr. Haus wäre, dann würde ich mir erwarten von den Kollegen, dass die jetzt alles aufsagen, was da drauf steht. Und ich würde dann aber merken, da fehlt was und das wäre der Skorpionstich. Der macht nämlich auch noch eine akute Pankreatitis. Bei uns nicht, aber in Amerika kommt das vor. Jetzt zur Definition der akuten und der akut rekurrierenden Pankreatitis. Also die Definition ist ganz einfach. Es müssen 2 von 3 Kriterien passen. Das ist einerseits der Bauchschmerz, der vereinbar ist oder auch charakteristisch für eine akute Pankreatitis, was bei kleinen Kindern aber sehr schwierig ist, weil die nicht sagen, ich habe gürtelförmige Bauchschmerzen, sondern die zeigen eher ins Epigastrium und sind auch von ihrem Allgemeinwesen etwas reduziert, was schon hinweisend sein kann. Aber häufig ist es eigentlich ein Zufallsbefund, dass man eine erhöhte Lipase im Labor dann sieht und das muss der dreifache Wert des oberen Grenzwerts sein, um eine Pankreatitis zu erfüllen. Bei der Bildgebung ist es oft so, dass man eigentlich ein normales Pankreas sieht und gar kein ödematöses, aber sieht man ein ödematöses, dann ist das schon eine mild bis moderate akute Pankreatitis, aber zu dem kommen wir noch nachher. Dann gibt es noch die akut rekurrierende Pankreatitis, die wird so definiert, dass das mehr oder 2 oder mehr Episoden einer akuten Pankreatitis sind und zwischen diesen 2 Episoden muss ein schmerzfreies Intervall von 1 Monat sein oder die Lipase muss dazwischen im Normbereich zurückgegangen sein. Jetzt zur Klassifikation. Die Klassifikation geht nach den Atlanta-Kriterien. Da gibt es einerseits die mild-akute Pankreatitis mit den schon vorher bei den Definitionen genannten Symptomen. Auch das Erbrechen gehört eigentlich dazu in dieser Klassifikation und die typisch radiologischen Veränderungen gehören eigentlich schon zur moderat akuten Pankreatitis und wenn man eine moderat akute Pankreatitis hat oder einen Patienten damit, dann sollte man schon ein bisschen die Ohren spitzen, weil die kann dann entweder in eine schwer akute Pankreatitis resultieren, aber sie kann auch wieder in eine mild akute Pankreatitis zurückgehen. Und das passiert innerhalb von 48 Stunden. Also wenn sich die radiologischen Veränderungen wieder normalisieren innerhalb von 48 Stunden, dann ist das eine mild akute Pankreatitis. Zur schweren Pankreatitis sei zu sagen, 20% aller akuten Pankreatitiden entwickeln eine schwer akut Pankreatitis. Das sind nicht viele Menschen, also viele Patienten in Österreich. Von den Kriterien her, wie milde Pankreatitis plus lokale Komplikationen, also eine ödematöse Pankreas, eine nekrotisierende Pankreatitis, eine Pseudozyste, das wären lokale Komplikationen. Ein beginnendes SIRS, das SIRS ist definiert, müssen 2 von 4 Kriterien passen, Tachypnoe, Hypotonie, Fieber oder Temperatur unter 36 Grad oder hohe Leukozytenanzahl oder eine Leukopenie. Kurz zur Organdysfunktion, wie die definiert ist bei der akuten Pankreatitis. Es gibt kardiovaskuläre Probleme oder respiratorische, sowohl als auch renale. Definiert ist kardiovaskuläre Organdysfunktion im Sinne einer Hypotension, Katecholaminbedarf, eine lange Recap-Zeit und eine metabolische Azidose. Respiratorisch ist ganz wichtig, dass man den PaCO2 oder den PaO2 misst. Beim PaCO2 ist der über 65% schon ein Hinweis für eine Organdysfunktion und der PO2 sollte, also ist bei unter 60 schon ein Hinweis dafür, dass da eine Organdysfunktion beginnt. Und beim Kreatinin, also renal, ist es der zweifache Normwert. Nun es gibt ein Scoring-System. Das Scoring-System wurde entwickelt im Cincinnati Children's Hospital. Das ist, also nur um einmal die Dimensionen zu vergleichen, das ist ein Spital mit 600 Betten für Kinder. Das SMZ Ost, also wir haben 50, 60 circa. Also das ist 10-mal mehr als unseres Spital. Und die haben ein Scoring-System versucht zu entwickeln für Kinder, um eine schwere Pankreatitis vorherzusagen. Es gibt in der Erwachsenenmedizin gibt es drei verschiedene Scores, die man anwenden kann, um zu sagen, ob sich eine schwere Pankreatitis entwickelt. Diese Scores sagen auch voraus, wie hoch die Letalität sein kann. Also es gibt den APACHE-2-Score, den Ranson-Score und den Glasgow-Emery-Score. Beim APACHE-Score ist einfach das Problem, dass hier sehr viele Parameter mitwirken, die hauptsächlich für Erwachsene sind, was das Alter zum Beispiel betrifft, aber auch die Grenzwerte sind altersbezogen. Deswegen sind diese Scores eigentlich für Kinder nicht geeignet. Man kann sie bei jungen Erwachsenen anwenden, aber die sind halt alle unter 55 und das gehört in jeden Score eigentlich da rein für plus 1 Punkt oder 0 Punkte. Sabo und andere haben dann eine Studie versucht, eine Alternative zu entwickeln, um das vorherzusagen. Sie sind nicht wirklich auf ein Scoring-System gekommen. Man ist nur drauf gekommen, je höher die Leukozyten sind und je niedriger das Albumin im Blut ist, umso wahrscheinlicher ist es, dass sich eine schwere Pankreatitis entwickelt. Die Lipase ist etwas schwammig, also da gibt's es gibt auch keine Cut-off-Werte. Also wie gesagt, je höher, desto wahrscheinlicher bei den Leukozyten und beim Albumin ist es umgekehrt. So, und jetzt zu der vorher schon erwähnten Revolution der Therapie. Auch hier gibt es eine Studie aus Cincinnati. Die Frage ist, frühzeitige orale Ernährung oder und aggressive Flüssigkeitszufuhr. 200 Kinder in einem Verlauf von 2009 bis 2014 ist Retrospektive gemacht worden. Einschlusskriterium war die milde Pankreatitis. Das ist ein schönes Goodie von mir aus einer Studie, die ganz deutlich zeigt, ich hoffe, da kommt jetzt der Pfeil, ja, also das ist eigentlich die wichtigste Aussage aus dieser Studie, dass Kinder, die frühzeitig zu essen begonnen haben und die Kinder durften das selber entscheiden, innerhalb von 48 Stunden, 50% haben schon innerhalb von 24 Stunden begonnen zu essen und zusätzlich haben sie Flüssigkeit IV bekommen, Glucose 5 Ringersol, und zwar in der eineinhalbfachen bis doppelten Dosis des Erhaltungsbedarfs. Und da ist einfach rausgekommen, dass diese Studiengruppe am wenigsten eine schwere Pankreatitis entwickelt hat. Weil bis jetzt hat man immer gesagt, akute Pankreatitis, wir lassen den Patienten nüchtern, nichts essen für 72 Stunden und schauen, dass die Lipase und die erhöhten Parameter zurückgehen. In dieser Studie ist auch herausgekommen, dass die Kinder mit dieser Therapie, also enterale Therapie und hohe Flüssigkeitszufuhr, kürzer im Spital stationär aufgenommen waren. Dann gibt es noch eine Studie bezüglich, wie viel Fett soll man den Kindern geben, wenn man sie enteral ernährt. Die Daten, ja, 38 Patienten mit milder Pankreatitis, wo man aber schon definitiv draufgekommen ist, ist, dass Kinder die mehr Fett gegessen haben am Tag, und zwar 1 bis 1,5 Gramm Fett pro Tag, pro Kilogramm, haben definitiv weniger Schmerzen beschrieben als jene, die mit wenig Fett enteral ernährt wurden. Ja, also 0 heißt keine Schmerzen, 1 mild, 2 moderat und 3 schwer. Kurz zur Schmerztherapie, ist jedem bekannt, will es nur kurz erwähnen, ich will auch keine Werbung machen für die Firmen, die da jetzt vorkommen. Das Berfalgan ist ein sehr gutes Medikament, wird am häufigsten verwendet in der Pädiatrie, 15 Milligramm pro Kilogramm, 3 bis 4 Mal am Tag, IV, kann man das geben, aber ich will auch eine Lanze brechen für das Novalgin, das immer wieder als gefährliches Medikament dargestellt wird. Es ist bestimmt gefährlich, wenn man es länger gibt, Aber die gefürchtete Agranulozytose kommt erst vor, wenn man das täglich über eine Woche gibt. Also umso länger man das Novalgin IV gibt, umso eher ist die Agranulozytose, vor der man sich fürchten muss. Bei Kindern ist das aber erst einmal beschrieben worden. So, jetzt noch kurz zu ein, zwei Fallbeispielen, wenn es die Zeit erlaubt, die sich in unserer Klinik ereignet haben. Einerseits ist das die Emilia, die 2012 geboren wurde und sie hatte von 2014 bis 2016 7 stationäre Aufenthalte wegen einer mild akuten Pankreatitis. Die Klinik war bei ihr immer gleich, Bauchschmerzen, Erbrechen und die Lipase war immer über 1000 bei Aufnahme. Der höchste Wert war über 10.000, wie sie da wieder auch steht. Von der Ursachenabklärung stehen jene, die wir uns genauer angeschaut haben, sind fettgedruckt, also autoimmun, Pankreatitis, die chronische entzündliche Darmerkrankung, die das machen können, infektiöse Hepatitiden. Auch anatomisch haben wir MRCPs gemacht, um das auszuschließen, und auch hereditäre Pankreatitiden haben wir uns angeschaut. Da ist überall nichts rausgekommen. Das ist einmal ein Pankreas, Ultraschall von der Emilia, der unauffällig war, aber sie hatte erhöhte Lipase und Bauchschmerzen. Und hier sieht man ein aufgetriebenes Pankreas, ganz deutlich die Struktur im Vergleich zum anderen Bild aufgehoben und sehr echoreich. Das sind zwei MRCP-Bilder, wo beim zweiten Mal haben wir Sekretin gegeben, um die abführenden Gallengänge einfach besser darzustellen, aber wir haben eigentlich keine Ursache dafür gefunden, warum die Emilia 7-mal in ihren jungen Jahren eine Pankreatitis erleiden musste. Und wir haben dann überlegt, was wir mit ihr machen, und wir haben sie dann nach Regensburg geschickt. Regensburg ist in Deutschland, ist ein Zentrum, was die Gastroenterologie betrifft. Und dort wurde eine ERCP durchgeführt. Also die Emilia war damals 2,5, 3 Jahre alt, wie das gemacht wurde. Und die haben besonders kleine Geräte, wo man eine ERCP damit durchführen kann, die nicht mehr produziert werden, aber die haben sich die aufgehoben, damit man das bei kleinen Kindern durchführen kann. Man sieht hier, wurde die Papilla minor einmal angespritzt. Ja. Man sieht hier einen extrem schmalen Gang, der dann breiter wird. Das ist der Ductus Santorini. Und man hat dann gesucht, wo der Hauptgang ist. Ja. Und da ist man in die Papilla major reingefahren und hat die Papilla major angespritzt. Auch sehr schmaler Gang, ein sehr kurzer Ast. Normalerweise sollte der so lang sein wie der Santorini, den man vorher gesehen hat, weil die dann zusammengehen im Pankreas. Man hat das ein bisschen mehr dann angespritzt in Regensburg und hat dann quasi den Choledochos dann doch gesehen, aber man hat einen hohen Druck aufwenden müssen. Und die Diagnose war dann, dass es sich um ein Pankreasdivisum handelt, das man in der EMRCB nicht gesehen hat. Und bei Kleinkindern ist das halt schwierig, die Anatomie mit einer EMRCB zu entdecken. Die Emilia wurde geschlitzt, also beide Papillen wurden geschlitzt. Man konnte keinen Stent einführen, weil das so eng war. Aber seit diesem Eingriff hat sie keine Pankreatitis mehr erlitten. Kurz nur zur Darstellung zum Pankreasdivisum. Also bei der Emilia wird es sich um ein inkomplettes Pankreasdivisum handeln. Und das Problem war nicht das Pankreasdivisum per se, sondern eigentlich die schmalen Gänge am Anfang ihres Pankreas. Und dann noch kurz zu einer schweren Pankreatitis, die bei uns im SMZ vorgekommen ist. Das war der Mario, 2000 geboren, ich glaube, das hat sich 2015 ereignet, dieses Krankheitsbild. Ist von Thulen gekommen, wegen plötzlich gürtelförmigen Bauchschmerzen. Man hat ja schon gewusst, dass das eine akute Pankreatitis ist, aber nach 2 Tagen wurde die nicht besser. Er hat rezidivierendes Erbrechen angegeben, hatte bei Aufnahme eine Lipase von 700, CRP war unauffällig, aber wie man sieht, die Leukozyten, da sollten die Alarmglocken schon ein bisschen läuten, waren stark erhöht. Ja, wir haben dann, der Ultraschall in Thulen war unauffällig, bei uns war dann die Lipase 2500, er hat ein Erbrechen gezeigt und hatte ein CRP von 326 Milligramm pro Liter und die Leukozyten waren noch immer hoch. Also er erfüllt jetzt quasi schon fast die Kriterien einer schweren Pankreatitis und der Ultraschall, den wir dann durchgeführt haben, der zeigt auch schon eine nekrotisierende Pankreatitis. Man sieht hier Fetteinlagerungen und Verkalkungen, die da nicht reingehören. Und hier hinten sieht man eine echoarme Struktur und das ist eine Pseudozyste im Bereich nicht des Kopfes, sondern eher des Korpusbereichs, eine riesige Zyste. Wir haben dann ein MRT durchgeführt und hier sieht man einfach diese Größe dieser Zyste, die auch an den Magen drückt, darum hat er immer wieder erbrochen und konnte nichts essen. War dann schwierig zu entscheiden, was wir mit dem Patienten machen. Wir haben den dann zu den Internisten im AKH geschickt, weil einfach die Nähe zum Magen, so, die Zyste war so groß und die Nähe zum Magen hat dann einen guten Zugang für eine transgastrale Punktion ergeben. Und das ist dann dort auch gemacht worden und er hat zwei Drainagen bekommen und ist jetzt nach diesem Eingriff ein gesunder Mann und die Drainagen sind draußen und die Zyste ist nicht mehr nachweisbar. Zum Ende noch kurz zur Erinnerung, was ist die Message? Die Message ist, die Pankreatitis ist bei Kindern häufiger als gedacht. Bei mehr als zwei Pankreatitiden im Kleinkindalter unbedingt erweiterte Abklärung durchführen. Auch die falsch negativen MACB-Ergebnisse daran denken bei Kleinkindern. Immer die ERCP im Hinterkopf halten. Im AKH führen Sie das jetzt schon ab 10 Kilo bzw. 2 Jahren durch, die erwachsenen Internisten. Und man sollte überlegen, Nahrungskarenz versus enterale Ernährung, ob man das macht. Bei uns im Spital haben wir das jetzt auch schon eingeführt, dass wir die Kinder essen lassen, wann sie wollen, ja, wenn sie keine Bauchschmerzen mehr haben oder Übelkeit. Und das hat bis jetzt ganz gut funktioniert und die schweren Verläufe frühzeitig erkennen. Vielen Dank.